Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, und jetzt ist wieder Ruhe im Studio und ich freue mich sehr, 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 dass ich heute mit Anna-Katharina Jansen das Vergnügen habe. Sie ist in dem Sparkassenverband Niedersachsen Referentin für Nachhaltigkeit und Portfoliomanagement. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Anna.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sascha. Ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein. Dankeschön.
Wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wer ist eigentlich die Anna-Katharina Jansen? Vielleicht das kurz zur Einordnung. Du bist, wie schon genannt, Referentin für Nachhaltigkeit und Portfoliomanagement im Geschäftsbereich Markt, dort seit, ja, über den Daumen jetzt 5 Jahren angesiedelt und hast ja auch deine Ursprünge tatsächlich in der Sparkasse. Also du bist ein Sparkassengewächs,
absolut,
wenn man so schön sagt. Im hohen Norden, in der Sparkasse Aurich Norden, warst du dort 12 Jahre inklusive einer Bankausbildung. Also ähnlich wie das bei mir war, klassisch gewechselt dann in ein komplett anderes Ressort, in eine andere Unternehmung. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass wir heute einmal das Themenfeld der Nachhaltigkeit in Sparkassen besprechen. Gerade unter der Überschrift, was ist Pflicht, was ist Kür, wo geht da die Reise hin, was sind die Entwicklungen? Vielleicht um das Thema kurz einzuordnen. Es ist ja in dem Themenfeld der Nachhaltigkeit sehr viel los. Gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch vor einem Jahr, vor 2 Jahren auch schon Gespräche gehabt und da war die Welt noch eine ganz, ganz andere. Vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass wir heute darüber sprechen, weil diese ganzen Entwicklungen jetzt etwas hinter uns liegen. Ja, und die EU versucht ja stetig auch diesen Green Deal ein Stück weit zu lockern, was sich ja ganz stark auch in den Berichtspflichten niederschlägt, wenn es um die Bürokratie geht. Jetzt ist der Omnibus am 26. Februar um die Ecke gekommen und hat da nochmal Vereinfachung reingebracht, eine sogenannte Stop-the-Clock-Richtlinie definiert, die im Grunde genommen auch den Unternehmen ja mehr Luft gibt, ja, die Berichtspflichten in den nächsten Jahren erst nachzuholen und auch die Verordnungen vereinfacht, dass nicht jedes Unternehmen berichtspflichtig ist, was ja gerade in unserem Geschäft, im Sparkassengeschäft, durchaus für Nervosität gesorgt hatte. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen heute auch darüber sprechen, wie so die Reise sich entwickelt. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, liebe Anna, was ist denn so ein Personal Fact? Was muss man über die Anna wissen? Was macht die Anna aus? Du bist ja sehr sportlich, wie ich weiß, aber vielleicht hast du noch einen anderen Fact.
Ja, absolut. Also die Sparkassenfamilie, aus der ich komme, hast du schon angesprochen und auch die Sparkasse Aurich Norden. Und während meiner 12 Jahre, knappen 12 Jahre in der ostfriesischen Sparkasse, habe ich gelernt, wie stark regionale Identität und Verantwortung einfach miteinander verzahnt sein können und dort eben auch sind. Die Menschen dort wissen absolut, was ihre Region ausmacht und setzen sich wirklich mit einem riesigen Engagement für sie ein. Und das beeindruckt mich ehrlich gesagt nach wie vor tief und begleitet mich bis heute. Und in meiner Arbeit im Sparkassenverband Niedersachsen hilft mir diese Erfahrung total, mich mit einer absoluten Überzeugung für gemeinsame Ziele einzusetzen, regionale Perspektiven, aber nach wie vor Hinterkopf zu haben, zu verstehen und Menschen miteinander zu vernetzen. Verraten hast du schon meinen Namen und auch in welchem Bereich ich arbeite. Ich hole aber gerne noch ein bisschen aus. Ich habe gleich 2 Referatsthemen. Zum einen das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen das Thema Portfolio-Management. Hier aber im Sinne von Projektmanagement. Das vielleicht zur Erklärung. Das Referat Nachhaltigkeit ist als koordinierende Stelle zu verstehen. Es umfasst zum einen Aktivitäten und Vernetzung von Nachhaltigkeitsthemen in ganz verschiedene Richtungen. Und darüber hinaus veranstalte ich gemeinsam mit der Akademie Formate wie beispielsweise die Fachtagung oder Erfahrungsaustausche, die ihr ja in großen Teilen durch eure Expertise begleitet. Und dafür bin ich euch total dankbar, dass ihr diese Formate bereichert. Fachlich gesehen ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung bei mir. Und darüber hinaus kümmere ich mich auch ein klein wenig gemeinsam mit lieben Kollegen um SVN-interne Nachhaltigkeitsaktivitäten. Der SVN beispielsweise nimmt wiederholt am Öko-Profit-Programm teil. Ich weiß nicht, wer es kennt. Öko-Profit ist ein durch die Landeshauptstadt und Region Hannover gefördertes Projekt, wobei Öko-Profit bundesweit bekannt und auch vertreten ist. Ziel vom Öko-Profit-Programm ist eine systematische Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Klimaschutzes. Und der Sparkassenverband Niedersachsen wurde im Mai 2025 erfolgreich rezertifiziert und darf sich weiterhin ganz offiziell als Öko-Profit-Betrieb bezeichnen. Und da freue ich mich riesig drüber. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass Nachhaltigkeit im Sparkassenverband Niedersachsen kein separat gesehenes Thema ist, sondern dass Nachhaltigkeit in jedem Referat mitgedacht, mitgesehen und mitgelebt wird. Und an dieser Stelle möchte ich auf meine Kolleginnen und Kollegen hinweisen, die wirklich alle einen ganz tollen Job machen.
Das bedeutet aber, dass ihr das auch dann, um das nochmal ganz kurz zu vertiefen, wenn es stetig auf der Agenda ist, das Thema Nachhaltigkeit, habt ihr das dann irgendwo, ich sag mal, als Guideline definiert für den Verband oder habt ihr das vielleicht auch noch verzielt in irgendwelchen Rahmenbedingungen, weil ihr auch dieses Öko-Profit-Siegel hier anstrebt?
Wir haben selbst mittlerweile schon in zweiter Durchführung eine Standortbestimmung in Sachen Nachhaltigkeit durchgeführt, die unter anderem meine Stelle geschaffen hat in der ersten Runde. Deshalb war ich erst in Runde zwei dabei, genau. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe an Umsetzungsempfehlungen, an Maßnahmen in die Bücher geschrieben bekommen, die wir nach und nach abarbeiten. Und dazu gehört auch eine SVN-interne Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar schon angedacht, aber eben noch nicht schriftlich fixiert ist.
Ja, aber Sie sind in den Köpfen schon mal drin und das hat, wie du gerade gesagt hast, deine Stelle geschaffen. Und deine Stelle ist ja auch für die Sparkassen mitgeschaffen worden, ja, um auch eine Koordination herbeizuführen. Du hast es angefügt, was deine Aufgaben sind, auch die Tagung. Aber letzten Endes landen ja auch mal Fragen bei dir, Themen, die einfach auch eine Meinung bedürfen von einem Regionalverband. Wie ist denn deine persönliche Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit bei Sparkassen? Weil das ist ja ein sehr, wie ich wahrnehme, durchaus auch emotional diskutiertes Thema. Die einen verbinden damit irgendwie, böse gesagt, Papiertrennung oder Mülltrennung, keine Ahnung, Bienenhonig. Und die anderen sehen das sehr drastisch, sehr klar in der Regulatorik. Was bedeutet aus deiner Sicht Nachhaltigkeit für Sparkassen?
Also spannende Frage beziehungsweise spannender Gedanke. Nachhaltigkeit ist für mich mehr als ein Wort oder ein Satz. Nachhaltigkeit ist eine Haltung und Nachhaltigkeit ist für Sparkassen kein Zusatz, sondern einfach Teil ihres öffentlichen Auftrags. Sie sorgt dafür, dass wir wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Zukunftsfähigkeit zusammendenken.
Das nehme ich auch so wahr, weil wenn man ehrlich ist, die gesellschaftliche Verantwortung am Sparkassenseite Sparkassen gibt. Ja. Nur was ich schon wahrnehme, ist, dass dieses Thema durch, vielleicht auch geprägt durch Berichterstattungspflichten, da kommen wir ja später nochmal zu, einen ganz anderen Drive bekommen hat. Würdest du das so unterschreiben oder sagst du, das sind andere Faktoren, die das vielleicht verändert haben?
Absolut. Also die CSRD hat in den Sparkassen für erhebliche Verunsicherungen, für Umdenken in den Ressourcen gesorgt. Und dann war natürlich erstmal klar, alle regulatorischen Anforderungen, die eine Sparkasse zu erfüllen hat, muss mit den Nachhaltigkeitsressourcen, die wir jetzt uns freigeschaufelt haben, zu bewerkstelligen gilt. Und ehrlich gesagt ist dadurch ganz viel anderes Vertriebliches in den Hintergrund gerückt.
Du hast es nämlich gerade schon angesprochen. Ich glaube fast, dass auch die Sichtweise jetzt für Sparkassen persönlich, egal ob in Niedersachsen oder in anderen Bundesgebieten, muss eigentlich die gleiche sein. Ich glaube, das Entscheidende ist, was man daraus gemacht hat. Also ein Stück weit diese Symbolpolitik gespielt hat. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Honig auf dem Dach, Mülltrennung, E-Autos für Vorstände, für Führungskräfte. Also man hat ja ein Stück weit ja mit Stereotypen gearbeitet, was eigentlich Nachhaltigkeit ist. Wie stehst denn du dazu? Du hast gerade gesagt, es ist eine Haltung. Was ist die Haltung?
Also symbolische Projekte wie zum Beispiel das ganze Thema Mülltrennung oder Bienenstöcke auf dem Dach, die sind schön und schaffen vor allem Sichtbarkeit, da bin ich absolut dafür. Da kommt es natürlich aber wieder drauf an, sind es Wildbienen oder handelt es sich um Honigbienen? Honigbienen sind für die Landwirtschaft nützlich, Wildbienen sind in der Regel aber nachhaltiger und so weiter und so weiter. Also dann kommt man ja eben wieder in diese Diskussion. Entscheidend ist aus meiner Sicht allerdings, dass Nachhaltigkeit strukturell in Entscheidungsprozesse integriert und eingebaut wird. Also wie berücksichtigen wir ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe? Wie steuern wir Risiken? Wie beraten wir unsere Kundinnen und Kunden dazu? Und nur wenn die Nachhaltigkeit in Strukturen und eben auch Produkten verankert ist, wirkt sie aus meiner Sicht dauerhaft.
Das heißt, der Fokus, du hast gerade schon angesprochen, ja auch stärker auf den Vertriebsaspekt zu richten, auf die Chancen zu richten, weniger jetzt das rein als Image-Thema zu nutzen, sondern wirklich zu sagen, naja, ich kann damit auch letzten Endes ja meine regionale Politik nutzen, meine regionale Politik beeinflussen. Und dann sind wir weit weg von irgendwelchen ideologischen Fragestellungen. Das ist ja eher eine Haltung, eine Überführung von Kriterien in den Vertriebsbereich.
Also ganz eindeutig für mich, es handelt sich um ein strategisches Steuerungsthema. Nachhaltigkeit beeinflusst Kreditqualität, Reputation, langfristige Geschäftsmodelle. Und wenn wir sie eben nur als Imagefaktor sehen, reagieren wir. Und wenn wir Nachhaltigkeit allerdings strategisch steuern, gestalten wir aktiv die Zukunftsfähigkeit der kompletten Gruppe mit.
Nur, jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, wir hatten ja an der einen oder anderen Fachtagung über Pflicht und Kür gesprochen. Und du hast gerade das Thema Steuerungsfokus angesprochen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir auch in den Vorträgen stets betont haben, konzentriert euch erstmal auf das Wesentliche, ja, auf das, was muss, weil letztendlich ist in dem Thema der Regulatorik sehr, sehr viel Kraft enthalten, was letztendlich auch ja, Jobs obsolet macht in Teilen, Jobs in Gefährdung bringt, wenn ein Vorstand nicht diesen Kriterien nachkommt. Das ist aufsichtsrechtlich vorgegeben. Aber, und da kommen wir gleich so auf das Problemfeld, was wir auch, glaube ich, miteinander teilen, ja, diese Regulierungsflut, die im Grunde genommen zunehmend, ja, die das Ganze deutlich verschärft. Jetzt gab es natürlich Vereinfachungen mit dem Omnibus-Themenfeld, aber es ist ja trotzdem eher so in meiner Wahrnehmung durch das Regulierte, durch das, ich sag mal, vielleicht auch in Teilen Ideologisierte, etwas abgerutscht im Image. Wie blickst du auf das Thema? Also hat die Regulierung, die jetzt ja jüngst stattgefunden hat, in der Vereinfachung auch der Berichtspflichten, der Anpassung der Kriterien ab 1000 Mitarbeitern der Stadt eben früher noch ab deutlich kleineren Losgrößen, auch die Umsatzgrößen sind verändert worden. Hat das jetzt einen positiven Effekt, also diese Deregulierung? Oder sagst du, naja, da muss noch eine ganze Menge mehr passieren, wie nur jetzt die Berichtspflicht vereinfachen?
Also die Regulierungsflut hat für alle Institute beinahe enorme Anforderungen geschaffen und auch eben für extreme Herausforderungen gesorgt. Gleichzeitig allerdings ist es natürlich so, dass sie Klarheit und Vergleichbarkeit schaffen soll. Und auf der DSGV-Fachtagung Nachhaltigkeit vor etwa 2,5 Wochen wurde der Omnibus sowohl als Wort als auch als Unwort des
Unwort.
Jahres 2025 nominiert. Und ich finde, beides könnte passender nicht sein. Und die Omnibus-Initiative der EU ist nun eben ein Versuch, die Berichtspflichten zu vereinfachen, vor allem für kleinere Unternehmen. Was wir bei der Omnibus-Initiative nicht vergessen dürfen, ist, dass die Vorschläge der EU-Kommission auf eine Rechtslage abzielen, die in Deutschland einfach gar nicht existiert.
Correct.
Ich begrüße aber seit Anfang an, und das gilt natürlich auch für den DSGV und für den SVN, den Vorstoß, die ESG-Regulierung zu vereinfachen und Unternehmen und vor allem die Sparkassen dadurch zu entlasten.
Wobei natürlich dieses Omnibus-Paket, du hast es gerade auch nochmal aufgeführt, Unwort, okay. Letzten Endes ist es ja definiert worden, dieses Simplification Omnibus Package, ja, das kommt jetzt nicht irgendwie von irgendwem, das kommt ja aus Brüssel. Und es ist ja zum einen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, um die Sorgfaltspflichten und auch die EU-Taxonomie dort gesprochen worden. Und so wie ich informiert bin, ist ja auch auf EU-Ebene da noch alles im letzten Detail nicht geklärt. Ja, die Kommission hat ja da nochmal andere Vorgaben für sich definiert, was die Mitarbeitendenanzahl geht, was die Bilanzsummen angeht, wie jetzt der Rat oder das Parlament und da die Triloge ja darüber entscheiden. Glaube ich, wird das schon nochmal spannend. Aber erst einmal ist doch die positive Botschaft, die man nennen muss, naja, man hat die CSRD-Berichtspflicht um 2 weitere Jahre verlängert, ja, gerade für die 2. und 3. Welle. Und man hat im Grunde genommen auch die Kriterien mit dieser 1000-Mitarbeitenden-Schwelle nach oben gezogen, was ja so gesehen für viele, viele Sparkassen, ja auch in Niedersachsen, eine enorme Erleichterung mit sich bringt, weil sie da erstmal entlastet werden. Sind es aus deiner Sicht jetzt Aspekte, die wirklich auf Chancen abzielen? Oder müssten wir eigentlich deutlich stärker nochmal auch den Vertriebsfokus einnehmen, den du gerade angeführt hattest, dass wir uns nicht nur auf der Berichtspflicht austoben, ja, in der Bewertung, sondern wirklich auch die Chancen sehen, noch in anderen Feldern?
Ich sehe, wie eigentlich fast immer im Leben, einen Mittelweg als ideal an. Also auf der einen Seite brauchen wir natürlich oder brauchen die Sparkassen ganz klare Rahmenbedingungen, standardisierte Anforderungen, kombiniert im allerbesten Fall mit Flexibilität oder beispielsweise auch branchenspezifischen Anpassungen und im allerbesten Fall vielleicht Anreizsystem.
Mhm. Und wie könnte das ausschauen?
Anreizsysteme können aus meiner Sicht Förderprogramme sein oder Steuererleichterung. Mhm. Das fällt mir jetzt als erstes ein. So bleibt die Transparenz und die Rechenschaftspflicht erhalten, während Unternehmen aber eben eigenverantwortlich nachhaltige Maßnahmen umsetzen und Innovationen fördern können. Und Sparkassen sollen in ihrer Rolle als wichtiger oder wichtigster Regionalfinanzpartner gestärkt werden. Nichtsdestotrotz merken wir extrem, wie hoch die Verunsicherung gerade da ist. Also wieder geblickt auf die Omnibus-Initiative, die Gesetzesumsetzung in Richtung Jahresende. Kommt sie nicht? Ressourcen werden vorgehalten. Größere Häuser bereiten sich auf eine Berichtspflicht vor. Und ich glaube, da wird jetzt erstmal geschaut, und das würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn ich in einer Sparkasse als Nachhaltigkeitsbeauftragte unterwegs wäre. Was passiert? Was kann passieren? Was muss ich im Fall der Fälle tun? Und wie viel Zeit habe ich dann noch für den vertrieblichen Part? Weil da müssen wir einfach realistisch bleiben. Und meine Zielgruppe, egal für welches Format wir oder über welches Format wir gerade sprechen, sind ja die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Sparkassen. Und in Niedersachsen ist es so, dass beinahe jedes Haus einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte etabliert hat. Aber die hat ja eben auch nur bestimmte Zeit und bestimmte Ressourcen. Und manchmal ist es so, dass wir auch dort über geteilte Stellen sprechen, wie bei mir über ein Referat, was nur zu 0,5 das Thema Nachhaltigkeit vorsieht und einfach noch ganz, ganz viele andere Themen auch auf dem Schreibtisch warten, bearbeitet zu werden.
Ja, und ich sag mal, diese Nachhaltigkeitskoordination, die im Grunde genommen, ich sag mal, die Dirigent, Dirigentin ist von diesen ganzen Themen, das ist ja gerade durch diese Vielfalt in der Bewegung und diese Schnelllebigkeit der Entscheidungen ja eine extrem hohe Herausforderung. Ja, ich sag mal, zum einen musst du mit dem Banksteuerer sprechen, zum dritten musst du mit dem Vorstand sprechen. Dann hast du vielleicht noch Themen, die ja reingehen in das Baumanagement, in die Bauorganisation. Also du hast ja verschiedene Aspekte. Und je nachdem, wie sich eben die Gesetzeslage entwickelt, und du hast es auch gesagt, es ist ja noch nicht alles final, es ist ja noch in den Diskussionen drin. Und gleichzeitig erlebe ich in meiner Beratungspraxis dann natürlich auch Aussagen, naja, es trotzdem, also eine freiwillige Berichterstattung, diese VSME, also die Voluntary Sustainability Report Standards zu nutzen, ist ja auch nicht falsch. Ne? Man kann man ja machen. Da stellt sich bei mir wieder die Frage, wenn ich jetzt die Sparkasse wäre, von der du gerade gesprochen hast, muss ich das jetzt? Ne? Ist das jetzt nicht gerade noch zu früh oder muss ich tatsächlich erstmal abwarten, bis nationales Recht greift? Dann komme ich aber vielleicht in die Bedrängnis, relativ schnell handeln zu müssen. Ja? Also so ein Stück weit, was ist jetzt richtig? Ja? Was ist der richtige Weg? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die du gerade mit diesen Nachhaltigkeitskoordinationen auch angesprochen hast.
Da sprichst du ein Thema an, was beinahe täglich auf meinem Schreibtisch landet. Also was ist mit der freiwilligen Berichterstattung? Wie sieht der SVN das? Gibt es eine zentrale, also eine bundesweite Empfehlung? Und gerade der VSME oder generell der freiwillige Berichtsstandard ist etwas, was alle Häuser beschäftigt, außer die ganz Großen, bei denen klar ist, die gehören zu denen wahrscheinlich etwa 21 Sparkassen bundesweit, die in die erste Welle der CSRD-Berichtspflicht fallen. Ansonsten müssen wir natürlich aus Sicht der Sparkassen gucken. Die Sparkasse schaut wiederum auf ihre Firmenkunden und sagt, ich hätte gerne Zahlen, Daten, Fakten im Sinne von Berichten, schreibe aber selber keinen. Also von daher verstehe ich den Antritt, die Idee und den Sinn und Zweck dahinter, auch einen freiwilligen Bericht zu erstellen, der dann womöglich auch noch schöner lesbar ist als ein sehr technischer Bericht. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Und das ist etwas, was wir uns aus den Regionalverbänden, da spreche ich verbandsübergreifend, auch vom DSGV wünschen, dass wir da mit einer Stimme sprechen und dass es da eine bundesweite Empfehlung zu gibt. Aber zusammengefasst bin ich selber definitiv ein Befürworter.
Ja, aber das ist natürlich herausfordernd. Ne? Also wenn man die zentrale Empfehlung, auf die hoffen natürlich viele und alle, nur die Herausforderung bleibt ja gleichermaßen, Wenn man auf Brüssel blickt, da ist ja auch noch nicht ganz klar, wo die Reise dann im letzten Schritt dann auch hingeht. Das ist ja stark umstritten. Auch in der Wirtschaft sieht man diese Entwicklung zum Teil positiv, zum Teil sehr negativ. Es ist sehr, sehr schwierig, wie ich es wahrnehme. Und das macht es natürlich auch für die Bankenlandschaft, für die Sparkassenlandschaft ja auch in Teilen schwierig. Ja, in der Regionalverbandstätigkeit musst du ein Stück weit koordinieren, manchmal auch mehr Diplomatie an den Tag legen, was man machen könnte oder nicht könnte. Und dann ist natürlich schon die Anforderung jetzt einer Koordinatorin, eines Koordinators an dich in deiner Funktion, gib mir bitte eine Empfehlung. Ja, also das würde ich jetzt zumindest aus Sicht der niedersächsischen Sparkassenkoordination ja auch erwarten. Wie sieht denn da jetzt konkret auch deine Unterstützung aus? Also was ist deine Leistung in dieser Situation? Bist du da beratend tätig? Bist du da ein Stück weit dann auch mit konkreten Empfehlungen unterwegs? Gibt es vielleicht auch ein Kompendium an Empfehlungen? Wie ist die Unterstützung für eine Sparkasse jetzt gerade in Niedersachsen?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor ich deine Frage gleich ganz konkret beantworte. Unsere Rolle im Sparkassenverband Niedersachsen ist es, unter anderem Orientierung zu geben. Wir bündeln Interessen, wir übersetzen Regulierung in Praxis, wir schaffen Austauschplattformen und unterstützen bei beispielsweise Strategie, bei Kommunikation und bei Schulung. Wir schaffen natürlich auch Schnittstellen. Da gucke ich dich an, lieber Sascha, zu euch in die Sparkassen Consulting. Da habe ich ja einen super tollen Austausch mit deinem Kollegen Marius Brink, dass wir einfach sagen, da benötigen wir nochmal beratende Expertise in Sachen, ich denke an die strategische Nachhaltigkeitsagenda, also wie genau ist die in Sparkassen anzuwenden, zu verstehen, zu übersetzen, da kommt es auf die Hausgröße an und so weiter und so fort. Und wie der SVN ganz konkret die Institute in Niedersachsen unterstützt, ist beispielsweise durch die Organisation und Durchführung einer dritten Fachtagung Nachhaltigkeit in diesem Jahr. Mit hochkarätigen Rednern, wie, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, wie Ingo Speich, Silke Stremlau oder Professor Dr. Thomas Dietz, verfolgt ja mehrere Ziele. Zum einen geht es darum, den fachlichen Dialog zwischen Praxis, Aufsicht und Wirtschaft zu fördern. Und das haben wir jetzt heute schon mehrfach angesprochen, dass eben Nachhaltigkeit nicht nur als regulatorisches Thema gesehen wird. Zum anderen soll eine solche Fachtagung auch Impulse geben, wie Institute eben dieses Querschnittsthema Nachhaltigkeit verankern können. Darüber hinaus geht es darum, die Möglichkeit zur Vernetzung zu geben und den Sparkassen Unterstützungsangebote zu präsentieren. Und gerade eben schon angesprochen, die ganz große Schnittstelle zu euch, beispielsweise in unsere angeschlossene Sparkassenakademie. Und außerdem ist es so, dass wir aus dem Regionalverband heraus als Fachreferent in unterschiedlichen DSGV-Projekten unterwegs sind und mitarbeiten. Der SVN beteiligt sich an bundesweiten Austauschformaten, an Arbeitskreisen. Zu guter Letzt möchte ich hier auch einmal auf das immer größere Angebot der Weiterbildungsmöglichkeiten unserer Akademie hinweisen. Und die DSGV-Projekte, in denen wir unterstützen im Bereich Nachhaltigkeit, sind ja zum Beispiel Transformationsfinanzierung, EU-Taxonomie, CSRD-Implementierungsprojekt. Wenn es die Standby-Phase denn voraussichtlich bald verlässt, arbeite ich beispielsweise selber mit. Das Thema ESG-Daten, EBA-Guidelines. Und da gilt es natürlich, sich abzustimmen, wer geht mit welchen Informationen wie auf Sparkassen los, dass wir DSGV-Rundschreiben verlängern, regionale Aspekte mit aufnehmen. Und das habe ich mir in Sparkassentätigkeit auch gewünscht, dass man als Regionalverband auch gerne mal eine Empfehlung ausspricht oder eine Blaupause schafft, die dann ins eigene Haus nur noch angepasst werden muss.
Ich glaube, das ist auch die klare Erwartungshaltung, ne, der Institute, diese Blaupause zu bekommen. Ich stelle mir es nur manchmal herausfordernd vor, weil wir haben ja bundesweit, ne, unterschiedliche Koordinationsstellen, die sich mit dem Thema beschäftigen und wahrscheinlich auch Wahrnehmung unterschiedlich tief, unterschiedlich breit in den Themen sich bewegen. Wie lässt sich das denn koordinieren? Du hast vorhin einen Anspruch auch definiert, ja auch zentral auf Bundesebene, da auch eine gewisse Orchestrierung, wie man so schön sagt, noch stärker voranzutreiben. Welche dieser verschiedenen Aufgaben, die du jetzt gerade genannt hast, lassen sich denn überhaupt zentralisieren? Und wo ist es bewusst ein Thema, wo du sagst, da musst du eher regional dann der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin sein, damit die Institute die Sichtweise der niedersächsischen Häuser auch wieder einnehmen? Also was kann man da separieren aus deiner Sicht?
Ich bin der Meinung, dass sich tatsächlich vieles zentralisieren lässt. Die Bereitstellung von einheitlichen Standards im Sinne von Tools oder Reports. Schulungsmaßnahmen können aus meiner Sicht auch in Teilen zentralisiert werden über bundesweite Akademien. Es können Konzeptentwicklung oder Interpretation von regulatorischen Vorgaben ebenfalls zentralisiert werden. Die strategischen und geschäftspolitischen Entscheidungen, die Kenntnis der Region und vor allem die Nähe zu den Kundinnen und Kunden, das muss natürlich ein Haus selbst übernehmen und selbst entscheiden. Also all das Lokale, was die Sparkasse so stark macht, was die Sparkasse ausmacht, bleibt natürlich vor Ort. Und das ist die große Herausforderung für die Regionalverbände, ganz gleich, ob für den SVN oder für andere Regionalverbände, da zu schauen, was können wir den Häusern abnehmen, an welcher Stelle müssen wir aber eben auch in die Diskussion, in den Austausch, in die Abstimmung mit dem DSGV gehen. Dafür gibt es aber ja auch eben diese großen DSGV-Projekte, die mehr und mehr mit Zwischenständen, mit Quick-Wins arbeiten, dass eben sofort den Häusern auch Unterstützung oder Lösungsmaterialien an die Hand gegeben werden, arbeiten ganz konkret jetzt CSRD-Implementierungsprojekt mit Webinar-Angeboten für Vorstände, mit Webinar-Angeboten für die Nachhaltigkeitsbeauftragten. Und da sind wir natürlich immer auf die bundesweite Arbeit angewiesen. Und ja, die große Herausforderung ist dann für uns als Referenten zu entscheiden, ab wann
ist der Schritt dann zu tun oder wann nicht. Ja.
Genau, richtig, ja.
Ja, das ist wirklich, also ich möchte da nicht mal tauschen, weil ich glaube, diese Aufgabenvielfalt und dieses Themenfeld, wenn wir jetzt eine Mars-Mission planen würden, dann wüssten wir wollen zum Mars, wir wollen da irgendwie landen, ja. Hier haben wir irgendwie so das Gefühl, naja, wir fliegen irgendwie ins All, wir gucken mal, wo wir landen, ja, und vielleicht wird es ein Planet, vielleicht auch was anderes. Und das macht es natürlich auch für die Sparkassen so schwierig, weswegen da auch Ressourcen ja auch im Haus sehr restriktiv aufgebaut werden. Wir hatten es vorher kurz angeschnitten, ja, du hast gesagt 0,5 Markt vielleicht. Ja, ich erlebe auch Sparkassen, die investieren deutlich mehr, weil sie deutlich mehr Zeit damit verbringen wollen oder müssen, je nachdem, wie die Situation auch der Hausgröße ist. Größere Häuser haben natürlich deutlich mehr Ressourcen investiert. Aber es ist natürlich nach wie vor ein diffuses Umfeld, ein diffuses Themenfeld. Und gleichzeitig kommen wir nochmal ganz kurz auf die Anforderungen zu sprechen, die ja auf die Sparkassen einwirken. Ich sag mal, heute haben wir ja im Grunde genommen noch gewisse Hab-Acht-Stellungen, gerade was die Berichtspflicht angeht. Wo gibt es aber heute schon aus deiner Sicht regulatorisch einen Rahmen, der da heißt, naja, im Bereich ESG, im Bereich der Nachhaltigkeit, diese Dinge muss ich tun. Da komme ich gar nicht drum rum, egal ob große Sparkasse, kleine Sparkasse. Welche Themen sind das aus deiner Sicht, in deiner heutigen Praxis, die dir so begegnen?
Eine Frage, die unmöglich kurz zu beantworten ist. Sparkassen unterliegen inzwischen einer so hohen Vielzahl regulatorischer Anforderungen im Bereich ESG. Dazu gehört insbesondere die EU-Offenlegungsverordnung, die EU-Taxonomie, die MA-Risk- oder BAIT-Novellen mit ESG-Bezug, so wie perspektivisch schon mehrfach angesprochen, die CSRD, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach europäischen Standards. Die Anforderungen orientieren sich natürlich an der Größe, an der Komplexität oder eben an der Risikostruktur eines Hauses. Große Institute müssen beispielsweise umfassende ESG-Strategien, Daten, Prozesse und Berichte vorweisen, während kleinere Sparkassen eher die qualitativen Ansätze umsetzen können. Die BaFin allerdings betont dabei ja auch, dass Nachhaltigkeit eben kein Zusatzthema ist, sondern als Teil des Risikomanagements und vor allem der Gesamtbanksteuerung werden muss. Für Sparkassen heißt das aus meiner Sicht Regulierung ja, aber mit praxisgerechter Umsetzung entsprechend ihrer Größe oder ihrer Komplexität. Hierzu kommt natürlich auch das Thema, habe ich als Sparkasse die Selbstverpflichtung unterzeichnet oder eben nicht, dann bedeutet es, dass sie sich verpflichtet, den eigenen Geschäftsbetrieb eben auch klimafreundlicher zu gestalten, Finanzierung und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten oder eben gewerbliche und private Kunden bei der Transformation zu unterstützen.
Aber da hätte ich eine konkrete Nachfrage, Anna, weil natürlich gibt es noch einige Sparkassen in Deutschland, die diese Thematik nicht unterzeichnet haben, die auch aus gutem Grund argumentieren, auch auf Vorstandsebene. Ich mache das nicht, ich bin ja nicht wahnsinnig. Ja, ökologische Ziele in meinen ganzen Bauten, das kostet mich Millionen, das kostet mich mehrere Stellen in meiner G&V. Trotzdem handle ich nachhaltig. Beißt sich das aus deiner Sicht? Weil das ist ja im Grunde genommen schon eine gewisse Art von Bekenntnis, in Anführungszeichen, und trotzdem aber nicht in allen Umfänglichkeiten, weil dahinter stecken hohe Investitionen, ja, die ja in der vollen Umfänglichkeit dann eintreten müssten. Wie blickst du denn auf so eine Situation? Weil das ist ja schon Praxis, was wir haben.
Das Thema Selbstverpflichtung oder eben Unterzeichnung der Selbstverpflichtung beschäftigt uns durchgehend, Sascha.
Deswegen.
Ich sage es mit einem lachenden und einem weinenden Auge und ich glaube, dazu muss ich so ein bisschen ausholen. Also die Selbstverpflichtung ist, glaube ich, dieses Jahr 5 Jahre alt geworden und entsprechend einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich denke da an 3 Punkte in der Selbstverpflichtung, über die ich stolpern würde als Sparkasse, wenn ich Stand heute überlege, unterzeichne ich sie oder unterzeichne sie ich sie eben nicht. Nichtsdestotrotz kann natürlich ein Haus in der Nachhaltigkeit extrem gut unterwegs sein. Wenn sie aber die Selbstverpflichtung unterzeichnet, dann muss es natürlich greifbar sein, dann muss es dokumentiert sein. Dann haben wir eben immer in diesem Zusammenhang die Frage aus Sparkassen, na, was ist denn, wenn ein Prüfer, sowohl SVN-Prüfer oder externer Prüfer ans Haus kommt, da wird doch dann der Finger in die Wunde gelegt. Und bei der Selbstverpflichtung Stand jetzt haben wir das Thema einmal der Begrifflichkeit klimaneutral, die definitiv überarbeitet werden müsste und auch wird. Dazu komme ich gleich. Dann haben wir die Jahreszahl 2035 drin und der 3. Punkt, über den Sparkassen stolpern, absolut berechtigterweise, ist natürlich die Reduktion der THG-Emissionen im eigenen Geschäftsbetrieb im Jahr von 3-5%. Also die Rufe, die Bedenken aus Sparkassen wurden mehr, sie wurden lauter, es hat andere Sphären erreicht, in denen darüber diskutiert wurde und hat dafür gesorgt, dass es Sommer 2025 im Juli ganz genau eine Bestandsaufnahme mit Sparkassen gab, unterschiedlichster Größe, Sparkassen, die bereits unterzeichnet haben, die weit im Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind, Sparkassen, die überlegen zu zeichnen, Sparkassen, die mitgearbeitet haben, die sagen, boah, da traue ich mich noch gar nicht dran, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, es wird eine überarbeitete Version, also sehr wahrscheinlich eine überarbeitete Version der Selbstverpflichtung geben, die vor allem mehr Flexibilität zulässt, will ich es mal so formulieren.
Und Identifikation.
Absolut.
Ich glaub, das sind so die 2 Themen.
Ja. Genau. Und deswegen verstehe ich die Sparkassen, die uns anrufen oder die auch natürlich mal Herrn Mönnecke drauf ansprechen und sagen, was soll das mit der Selbstverpflichtung? Genau, muss das wirklich? Meint ihr das so? Wir haben im SVN eine Unterzeichnungsquote von etwa 50%. Da sind uns andere Regionalverbände definitiv weit voraus. Aber ich gucke ehrlich gesagt positiv auf die Entwicklung des ganzen Themas. Der DSGV hat sich der Überarbeitung oder der Weiterentwicklung der Selbstverpflichtung angenommen. Ich finde großartig, dass Sparkassen mitarbeiten können. Das hat bei der Bestandsaufnahme wunderbar funktioniert. Jetzt hat der Lenkungsausschuss Nachhaltigkeit eine der vorgeschlagenen Handlungsoptionen angenommen. Jetzt wird es weiter ausgearbeitet und der Wunsch, den wir auch gerade letzte Woche an den DSGV herangetragen haben, auch weiterhin Sparkassen einzubinden, ist, glaube ich, absolut positiv, weil was man nicht vergessen mag und vielleicht geht es euch oder ganz speziell dir auch so, das, was man sich in seinem Büro oder im Homeoffice so erarbeitet, das mag halt in der Praxis manchmal gar nicht so gut funktionieren und von daher bin ich absolut dafür, die Sparkassen weiterhin einzubinden.
Es geht uns in der Beratung nie so, ganz klar. Nein, also natürlich ist es auch gerade in diesem Thema, wir hatten es gerade ein bisschen angeschnitten, ne, so ein trübes Themenfeld, ne, wo natürlich viele Entwicklungen da sind. Manchmal kommt da sehr klares Licht rein, dann wird der Kegel etwas spitzer. Manchmal ist er nach wie vor breit und es gibt viele Interpretationen. Ich glaube, es ist schon weiterhin zu beobachten, denn wenn man ehrlich ist, das sind auch Stimmen, die ich nachvollziehen kann, auch auf Vorstandsebene, die mir sagen, hey, ganz ehrlich, das kostet mich erstmal nur Geld.
Ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Sascha, da gibt es eben auch Stimmen die sagen, ja, wir haben die Selbstverpflichtung unterzeichnet. Uns ist total klar, was das für uns und unsere Arbeit bedeutet. Ich möchte aber diese Unterzeichnung zurückziehen, weil so wie die Selbstverpflichtung gerade aussieht, können wir es gar nicht schaffen.
Auch nicht umsetzen.
Es kann gar nicht so umgesetzt werden. Und ich weiß nicht genau, welche Stimme dafür gesorgt hat, dass jetzt wirklich Drive in diesem Thema ist. Es ist auch völlig egal, welche am Ende des Tages Dreh- und Angelpunkt dafür war. Ich bin absolut guter Dinge, dass da eine neue Version, in welcher Variante auch immer, präsentiert wird, mit der sich noch mehr Häuser identifizieren können.
Ja, das Entscheidende ist ja, das hatten wir vorhin schon mal kurz andiskutiert, es ist ja nicht nur die Verpflichtung und ich sage mal das Bekenntnis, ne, sich den verschiedenen Zielfeldern auch wirklich zu orientieren, sich daran auszurichten, sondern es ist auch ein Stück weit, und das ist der Teil, der mir manchmal immer ein bisschen fehlt, es ist auch der Teil, damit auch als Chance, das als Chance zu sehen, damit vielleicht auch Geld zu verdienen, damit Vertrieb zu machen, damit das Firmenkundengeschäft zu pushen, damit wiederum die Kunden der Kunden zu pushen, denen vielleicht als Ratgeber zur Seite zu stehen, die in ähnlichen Herausforderungen stehen. Sind wir mal ehrlich, und Unternehmenskunden, Firmenkundensegment, die beraten ja die Klientele, die im Endeffekt in Millionenumsätzen aktiv sind und doch genauso unsicher sind. Ja, was ist der richtige Weg?
Ja, genau. Und was wir mit einer weiterentwickelten Selbstverpflichtung definitiv schaffen müssen, ist, dass eben von diesem momentan so ein bisschen angstgetriebenen Blick auf die Unterzeichnung der Selbstverpflichtung, dass wir da eben wegkommen. Und ich denke da immer ganz speziell, also vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie kommt's jetzt drauf? Ich denke da ganz speziell an den Professor Dr. Dietz, den ich auf so vielen Veranstaltungen erlebt habe, Zertifikatslehrgang in Bonn eben selbst als Dozenten mehrere Tage hatte, den ich jetzt das dritte Mal eingeladen habe, auf der eigenen Fachtagung im SVN eben einen Beitrag zu leisten. Und der macht natürlich kein Geheimnis draus und sagt, natürlich, wenn wir in die Häuser fahren und das Thema Nachhaltigkeit für die Prüfung mit vorgesehen haben, dann ist einer der ersten Blicke auf, hat die Sparkasse die Selbstverpflichtung unterzeichnet. Und das sorgt für, ich glaube, nicht nur Druck, sondern auch ein bisschen Angst und Sorge.
Irritation.
Und absolut. Ja. Und genau da müssen wir eben tatsächlich ein bisschen Abstand von bekommen.
Ja. Das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, Druck rausnehmen, weil die Entwicklung, du hast sie kurz angesprochen, die ja ein Stück weit diese Identifikation mehr ermöglichen sollen, die auch die Flexibilisierung ermöglichen sollen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich sage mal, die Sparkassen im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen, produzierendes Gewerbe oder ähnliches, sind jetzt nicht gerade der Geisterfahrer. Ja, also da gibt es sicherlich andere Branchen, die im Themenfeld der Nachhaltigkeit nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Da haben die Sparkassen ja alleine aus ihrer Produktion heraus ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell, gerade im Hinblick auf die sozialen Aktivitäten, auf das Gemeinschaftliche. Du hast es ganz zu Beginn gesagt. Ja, also es ist schon teilweise, wie ich finde, etwas haarsträubend, was da die vielleicht passiert ist, vielleicht auch durch Unsicherheit getrieben wurde, wo wir jetzt alle miteinander die Hoffnung haben, dass es weitergeht. Denn vielleicht das darf auch kurz gesagt sein. Wir hatten ja mal vor 3 Jahren, glaube ich, war es, hatten wir als Sparkassen Consulting eine Studie gemacht zum Thema Nachhaltigkeit und hatten Endkunden, also Verbraucher, gefragt, ob sie denn bereit wären, für ein nachhaltiges Produkt einer Bank, einer Sparkasse mehr zu bezahlen, wie für ein nachhaltiges produziertes Lebensmittel, ein Textil, was auch immer, also Konsumgüter abgefragt, à la Couleur. Und das schlechteste abgeschnittene Produkt war das Finanzprodukt.
Ja.
Ja. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, weil ich muss mir irgendwann auch die Frage stellen, neben den, ich sag mal, aufsichtsrechtlichen Vorgaben, Erleichterungen perspektivisch, bin ich bereit, im Vertrieb damit auch Geld zu verdienen und auch als Endkunde bereit, mehr dafür zu bezahlen? Ja, das ist für mich noch eine ganz, ganz spannende Frage, die wir sicherlich heute noch nicht lösen können, aber die meines Erachtens für die nächsten Jahre diskutiert werden muss, denn europäisch, international im Vergleich, im Themenfeld der Nachhaltigkeit, ich schaue nach Amerika, ich schaue nach China, die lachen uns ja teilweise da aus. Ja. Und das ist für mich schon so ein Punkt, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Es muss auch eine Bodenhaftung entstehen und auch bestenfalls ein realistisches Gefühl für, damit kann ich auch wirklich was erreichen.
Wenn du von eurer Studie berichtest, denke ich sofort auch eben an die Kunden, Kundinnen, Beratergespräche. Da bekommen wir natürlich auch über beispielsweise unsere Tätigkeiten in der Akademie mit, dass dort Beraterinnen und Berater sagen, naja, wenn ich einen Kunden nach der Nachhaltigkeit frage, dann ist das so Randthema, wird wegdiskutiert. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie gut sind denn unsere Beraterinnen und Berater zum Thema Nachhaltigkeit abgeholt? Wie fragen sie? Hm. Genau. Wie sieht der Prozess systemseitig aus? Wie stellen sie überhaupt die Frage? Wie viel Raum nimmt das Thema Nachhaltigkeit? Also da kommen wir wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, glaube ich, wenn wir das so aufbrechen. Aber das zeigt einfach, dass wir das Gesamthaus mitnehmen müssen und dass, wie ich eingangs gesagt habe, es hier im SVN jedes Referat oder beinahe jedes Referat betrifft es in der Sparkasse natürlich auch jede Kollegin und jeden Kollegen.
Ja, es geht am Ende um die Menschen, die dahinter stehen müssen. Und ja, schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Perspektiven. Wir sind an mehreren Stellen so punktuell schon vorbeigekommen. Wir hatten ja ganz zu Beginn auch darüber gesprochen, naja, was ist eigentlich Pflicht, was ist Kür? Sicherlich gibt es Themen, die erleichtert werden im Bereich der Berichterstattung, im Bereich der Selbstverpflichtung, die natürlich gerade im Pflichtteil eine gewisse Entlastung bringen. Und ich glaube, was aber wichtig ist, um die Kür, und da wäre noch die Frage, was ist dann die Kür am Ende des Tages? Ne, sind das noch weitere Kriterien im Sinne der Freiwilligkeit, die Sparkassen vollziehen müssen? Ist es mehr Kommunikation? Ist das die Kür? Du hast es angesprochen, dass auch das Teil eurer Leistung ist. Wo siehst du da noch Veränderungsbedarf auf die Zukunft? Wo kannst du da hingehen? Was ist so dein Blick für die nächsten Jahre? Große Glaskugel.
Aber wirklich große Glaskugel. Also wenn wir uns das ganze Thema ESG-Positionierung alleine angucken, ist natürlich gefühlt alles möglich. Und diese ESG-Positionierung, wenn sie eine Sparkasse denn hat, bietet mehrere strategische Chancen aus meiner Sicht. Sie stärkt Kundenbindung, Kundengewinnung. Gleichzeitig ermöglicht sie eine bessere Risikosteuerung, öffnet neue Geschäftsfelder. Aber ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, vielleicht aber im Hinterkopf haben wir beide, ist, dass die Nachhaltigkeit ein zunehmend wichtigerer Aspekt im Sinne der Arbeitgeberattraktivität wird. Mitarbeitende möchten in einem Unternehmen arbeiten, welches Verantwortung übernimmt, welches Nachhaltigkeit ernst nimmt. Und eine glaubwürdige ESG-Strategie kann also aus meiner ganz persönlichen Sicht auch absolut dabei helfen, Talente zu gewinnen und zu binden, Motivation zu steigern und insgesamt die Unternehmenskultur zukunftsorientiert oder zukunftsorientierter zu gestalten. Es geht nicht nur um Plastikstrohhalme oder um Licht an, Licht aus, Fenster offen, Fenster geschlossen, sondern es geht um das große Ganze. Ein riesengroßer Baustein ist aus meiner Sicht das ganze Thema Kommunikation. Wir haben, da waren die Mikrofone noch aus, über die SVN-Nachhaltigkeitskommunikation gesprochen. Ich habe berichtet, dass der SVN einen eigenen LinkedIn-Account hat, der super toll gefüttert wird, dass da das Redaktionsteam dankbar ist um viele tolle Ideen. Und das gilt natürlich auch für, wie sieht die Homepage aus, sei es für den SVN, für eine Sparkasse. Erkennt der Besucher einer Homepage ganz gleich, ob er Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Kunde, Nicht-Kunde, einfach nur Besucher ist, erkennt da jemand, dass sich dieser Betrieb mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt?
Lebenskultur ein Stück weit repräsentiert.
Genau. Wie ist es verankert? Und ich glaube, da müssen auch wir uns völlig an die eigene Nase fassen. Wir dürfen noch viel mehr drüber sprechen, weil das, was vor allem die Sparkassen tun, einfach schon ganz, ganz toll ist.
Ja, natürlich sprichst du auch ein Stück weit jetzt veränderte Attraktivitätsmerkmale an, ne, die auch gerade junge Generationen vielleicht deutlich mehr ansprechen, die sich ja die Frage stellen, wo will ich arbeiten? Ja, und was für ein Purpose, wie man so schön heutzutage sagt, was für einen Nutzen, was für einen Sinn sehe ich am Ende auch in meiner Tätigkeit? Und kann dieser Nutzen, dieser Sinn in meiner Tätigkeit, also ist der kompatibel mit der Unternehmenskultur? Ja, das ist eine ganz neue Denke. Sicherlich, ja, der eine oder andere würde sagen, ist ein Generationenthema, was da mit reinkommt. Ja, mag so sein. Doch letzten Endes ist es Teil der gesellschaftlichen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, schon spannend, wie es sich da, ja, wo es da hingeht. Es wird sicherlich trotzdem auch in der jungen Gesellschaft, jungen Generation Menschen geben, die sagen, ist mir relativ Wumpe, was da passiert. Hauptsache, ich kann meinen Job machen und habe Zeit für Freizeit. Auch diese Entwicklung, darf man sagen, haben wir auch. Ja.
Sich zum Beispiel auf einen Marathon vorbereiten zu
genau.
können.
So ist das, genau. Ja, wenn wir jetzt mal so eine kleine Zauberfee auf deine Schulter setzen würden und dieses zauberhafte Wesen würde dir die Möglichkeit ergründen, einen Wunsch zu äußern. Was wäre das für ein Wunsch, wenn du jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit natürlich blickst, nicht auf den Marathon?
Aber beim Marathon wüsste ich sofort, was ich antworte. Also wenn wir es einmal aufteilen, Politik bzw. EU, da würde ich mir ganz konkret mehr Klarheit, weniger Widersprüche zwischen den einzelnen Anforderungen und Verordnungen wünschen und auch realistische Übergangsfristen. Mhm. Wenn ich einen weiteren Wunsch frei habe?
Du darfst noch einen, ich gebe dir noch einen frei. Kommt noch eine zweite Zauberfee.
Dann klingeln mir natürlich im absolut positivsten Sinne gemeint die Sparkassen, die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Ohren. Und dann würde ich diesen weiteren Wunsch dafür verwenden, zu sagen, dass die Vorgaben praxisnah und umsetzbar gestaltet werden. Also wir müssen sie verstehen, die Sparkassen müssen sie umsetzen können. Es darf im allerbesten Fall ein bisschen Flexibilität dabei sein. Aber ich glaube, der Wunsch in die Richtung ist ausgereizt, wenn ich in Richtung DSGV gucke.
Also dritte Zauberfee?
Dritte
Zauberfee, Mensch.
Nimm ich deine gleich mit.
Nimmst du meine gleich mit.
Okay, dritte Zauberfee. Wenn ich in Richtung DSGV gucke, wünsche ich mir Orientierung, ich wünsche mir Standards und vor allem im Thema Nachhaltigkeit gebündelte Expertise. Es gibt bundesweit gesehen viele angeschlossene Akademien, wenn wir auf die Regionalverbände schauen. Und Bereich Nachhaltigkeit ist absolut kein Geheimnis, dass wir da auch Akademie- oder verbandsübergreifend arbeiten, weil auch eben bei uns...
Ja, auch müssen, ne? Am
absolut,
Ende.
Genau. Bei uns fehlt Ressource, Know-how und warum nicht dort nutzen, wo es eh vorhanden ist und ja, genau. Ich reize es jetzt komplett aus.
Also nimmst noch die zweite meiner Zauberfee und dann haben wir vier.
Bist du auch für nächstes Jahr schon durch?
Dann nehme ich die meines nächsten Podcast-Gastes auch noch gleich mit.
Ich weiß nicht, wer es ist, aber schöne Grüße. Darüber hinaus wünsche ich mir vom DSGV weiterhin gute Lobbyarbeit und ja, gemeinsame Position, also gemeinsam im Sinne von wir Regionalverbände mit dem DSGV, also aus der ganzen Gruppe natürlich, gemeinsame Positionen gegenüber der Aufsicht und Öffentlichkeit, Politik. Denn ich glaube, Schlagkraft ist ein ganz wichtiger Begriff im Querschnittsthema Nachhaltigkeit und die können wir dadurch erhöhen und ja, im allerbesten Fall dadurch sogar einheitliche Rahmenbedingungen gewinnen.
Das war fast eine fünfte, oder? Aber nehmen wir es mal als Zusammenfassende.
Der kleine Finger wird gereicht und der
genau.
Arm wird aus.
Der Arm ist raus und zweiter Arm gleich mit. Nein, aber es sind ja alles Wünsche oder ich sag mal Vorstellungen, die du vorbringst, die ja total pfundig sind. Ja? Weil letzten Endes stecken da ja viele Themen drin der letzten Jahre, die vielleicht noch nicht so optimal gelaufen sind. Vielleicht auch mangels, da muss man einfach auch eine Lanze brechen an alle Beteiligten, die sich in dem Themenfeld auch beschäftigen. Es ist ja in Teilen einfach auf EU-Ebene nicht genau klar gewesen. Ja? So, und dann haben wir natürlich auch eine Interpretation aufs nationale Recht, ja, und auch bewusst der Begriff Interpretation. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt ein Stück weit ein Ranrobben. Du hast es gesagt, es ist eine Einheit hier zu bilden in der Meinung, eine Einheit zu bilden in der Haltung, eine Einheit zu bilden auch in der Arbeitsteiligkeit, wie man mit diesen Dingen umgeht, weil es muss nicht jeder Regionalverband das ganze Ding x-fach nochmal für sich interpretieren und letzten Endes nochmal runterbrechen, weil das Thema kommt aus Brüssel. Das Thema kommt bestenfalls in Anführungszeichen weitergedacht, formuliert, in Schriftpapier, in Stift genutzt, auf nationale Ebene. Das betrifft nicht nur eine Region in Deutschland, es betrifft Deutschland. Ja? Und ich glaube, diese Haltung ist extrem wichtig, dass die eingenommen wird. Und da hast du meines Erachtens ganz klare Statements gesetzt in die Richtung. Herausfordernd bleibt es noch ein bisschen. Die nächsten Jahre werden das sicherlich noch entsprechend spannend in der Weiterentwicklung, aber wir sehen, glaube ich, beide ein Stück weit Chancen durch die Deregulierungsvereinfachung. Möglicherweise gibt es noch andere Themen, die um die Ecke kommen, aber wollen wir mal hoffen, dass das für die nächsten Jahre sich jetzt in so eine Richtung entwickelt, die uns alle da weiterbringt. Und du hast auch das Thema Selbstverpflichtungserklärung angesprochen, auch da Vereinfachungen herbeizuführen, die vielleicht weitere Institute begeistert, dann doch daran teilzunehmen. Ja, vielleicht noch ergänzend dazu, Anna, man merkt ja auch in dem Gespräch, auch in unseren Gesprächen vor und nach einem Podcast. Du brennst für das Thema. Ja, du brennst für das Themenfeld. Und sonst wärst du auch nicht hier. Man hat die Stelle geschaffen für dich. Die ist wie für dich gemacht.
Ja, in der Tat.
Und ich glaube, wichtig ist nochmal auch zu sehen, was kannst du in deiner Position als Regionalverband, den du ja vertrittst, ein Stück weit mitgeben, dass die Sparkassen auch auf Sicht jetzt nicht sagen, naja, da kommen ja Dinge, die betreffen mich nicht. Da kommen ja Themen auf mich oder auf die Organisation zu, aber ich bin zu klein, also bin ich da raus. Du hast ja oftmals Thema Haltung und auch Unterstützung durch den Verband angesprochen. Was wäre da dir noch wichtig an der Stelle, was du noch ergänzen möchtest?
Ja, ich möchte ergänzen, dass ich als Referentin für das Thema Nachhaltigkeit und eben den Nachhaltigkeitsbeauftragten als meine allererste Zielgruppe wirklich verspreche, dass ich alles gebe, um in diesem riesengroßen Querschnittsthema Nachhaltigkeit versuche, Orientierung zu geben, da Empfehlungen auszusprechen, wo sie denn möglich sind, Blaupausen, Schablonen, Leitfäden mitzuentwickeln, dort, wo es mir beispielsweise durch Projektarbeit auch ermöglicht werden kann. Und auf der anderen Seite möchte ich allen in den Sparkassen, die das Thema Nachhaltigkeit auf dem Tisch haben, Mut machen, bitte am Ball zu bleiben, sich an genau den Nachhaltigkeitsaktivitäten hochzuhangeln, die einem ganz viel Spaß machen, wenn es eben doch manchmal zum Haare raufen ist. Auch wenn eine Sparkasse das Thema der beispielsweise Berichterstattung Stand heute nicht betrifft, trotzdem ein bisschen mitzulesen, sich mitzuinformieren, weil es morgen oder übermorgen eben dann doch anders aussehen kann. Und insgesamt machen, dranbleiben und Nachhaltigkeit leben.
Aber jetzt trotzdem noch mal ein persönlicher Fakt. Du bist ja Marathonläuferin.
Halbmarathonläuferin. Okay. Jetzt ist die Messlatte oder der Druck riesig, weil ich habe es nur nicht mal einer Handvoll Personen erzählt, dass ich tatsächlich am 12.04.2026, kleiner Werbeblock, mir mit Bleistift in meinen Kalender geschrieben habe, einen ganzen Marathon in Hannover vor der Haustür zu laufen. Ja, Sie können alle kontrollieren und prüfen, ob es mir denn gelungen ist. Einen halben traue ich mir im April nächsten Jahres auf jeden Fall zu. Einen ganzen wünsche ich mir. Vielleicht wäre das dann der sechste Wunsch.
Klar, nimm
Sascha,
dir.
Hast du noch einen Arm frei?
Gönn dir.
Also, ja. Von daher, du bist natürlich herzlichst eingeladen, bei uns in der SVN-Staffel mitzulaufen.
Ja, super.
Distanzen haben wir in der Regel zwischen 5 und 10 Kilometern. Und ja, ich sehe dich ja hier persönlich und kontrolliere gleich, was du am 12.04. in deinen Kalender einträgst.
Ja, schön den Ball zurückgeworfen. Vielen Dank dafür. Naja, dann gibt es vielleicht eine Marathonberichterstattung. Mal gucken, was es dann wird. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Anna. Hat großen Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank, Sascha, für die Einladung. Wir sehen uns nicht nur im April zum Marathon, sondern auch im Mai, allerspätestens zur Fachtagung Nachhaltigkeit im SVN. Danke.
Genau. Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.